das kommt von Hedonie, Lust. Also dieses Eudaimonia ist das Glück und Hedonie ist die Lust. Also da sind doch so ein bisschen unterschiedliche Aspekte. Das eine ist mehr von dem gefühlsmäßigen Erleben bestimmt, das andere ist mehr so ein bisschen, klingt so ein bisschen akademisch. Also beispielsweise bei dem Eudaimonistischen, da gibt es dann auch eine Gruppe, die sagt, das liegt jetzt nicht in dem fleischlichen, sinnlichen Genuss, der höchste, sondern der höchste Genuss ist der geistliche Genuss, also der geistige. Also meinetwegen das Philosophieren miteinander. Nicht? Da erkenne ich die Welt und die Zusammenhänge und das gibt auch Lust. Und es geht gar nicht darum, die Wahrheit zu erkennen, sondern einfach darum, den Gedanken nachzugehen, die Welt zu erkennen, so wie Plato ja gedacht hat, es gibt Nähe hinter der Welt, die eigentliche Welt der Ideen, das ist die eigentliche Realität. Und die zu erkennen durch den Gedanken, das ist die eigentliche Stufe, die wir erringen sollen. Diese niedrigen fleischlichen Lüste, die sind ja sowieso nur vorläufig, die sind vergänglich. Und dann bist du alt, dann kannst du denen sowieso nicht mehr so nachgehen und dann bist du unglücklich dabei. Aber diese geistige Entwicklung, das alles zu entfalten und zu erkennen und zu durchdenken und zu diskutieren, das ist ein Glück und eine Empfindung. Und die führt mich auch dazu, eben dann dieses Glück, diese Lust zu erleben. Das steckt also auch mit dahinter. Das wäre ein weiterer Weg. Das Grundprinzip ist dasselbe. Ziel ist, so viel wie möglich Lust zu empfinden im Leben. Freude zu haben, Glück zu haben. Aber jetzt wird das unterschiedlich definiert, wie ich den Weg erreiche. Und der eine, möglichst viel Sinnesgenuss, trinken, essen, tanzen, was weiß ich so. Der zweite, eben die Welt zu erkennen, geistig. Und die dritte, einfach möglichst unabhängig zu sein von all dem, was mich umgibt, damit mich das nicht beeinflusst und irgendwie unglücklich machen kann. Das ist also da so eine... Ah ja, den Max Stirner wollte ich euch hervorrufen, vorlesen. Das ist ein Philosoph, der hat sich im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts damit auseinandergesetzt, der vertritt diese These auch, und er formuliert das dann ungefähr so. Der Egoismus ruft euch zur Freude über euch selbst, zum Selbstgenuss. Das ist also das, was er vertritt. Nicht? Also der Egoismus ruft euch zur Freude über euch selbst, zum Selbstgenuss. Sucht nicht die Freiheit, die euch gerade um euch selbst bringt, in der Selbstverleugnung, sondern sucht euch selbst, werdet Egoisten, werde jeder von euch ein allmächtiges Ich. Dem Egoismus gilt der Zorn der Liberalen, denn der Egoist bemüht sich nur um eine Sache, niemals einer Sache wegen, sondern seinetwegen. Ihm muss die Sache dienen, egoistisch ist es, keine Sache des eigenen oder absoluten Wertes beigelegt, sondern der Wert in mir selbst zu suchen. Ich bin die Gattung ohne Norm, ohne Gesetz, ohne Muster. Ja, ich benutze die Welt und die Menschen. Ich kann lieben, ohne den Geliebten für etwas anderes zu nehmen, als für eine Nahrung für meine Leidenschaft. Nur meine Liebe speise ich mit ihm. Dazu nur benutze ich ihn. Ich genieße ihn. Mein Verkehr mit der Welt besteht darin, dass ich sie genieße und so sie zu meinem Selbstgenuss verbrauche. Das sind deutliche Worte, nicht? Ja, so würden das wahrscheinlich manche heute nicht ausdrücken. Viele würden wahrscheinlich sagen, ja, eigentlich lebe ich auch so, aber würden das nicht so deutlich ausdrücken. Aber hier ziemlich klar, die ganze Welt, die ganze Politik, die anderen Menschen, alles ist dann für mich da. Und gestehe dir das nur ein. Und wir dürfen jetzt nicht falsch verstehen, diese Leute sagen, das ist das einzig Richtige. Sie sagen sich, eigentlich würde das jeder Mensch ja auch tun. Eigentlich entspricht alle Ethik daraus. Nur manche lügen sich das in der Tasche. Manche lassen sich durch andere beeindrucken oder unterdrücken und kommen dann nicht zu dem eigentlich moralischen Verhalten, nämlich dem, was dich selbst fördert, was dich selbst voranbringt, was die Befriedigung deiner Wünsche voranbringt. Das ist übrigens auch eine Idee, die später aufgenommen wird durch Sigmund Freud. Sigmund Freud geht auch davon aus, dass das Eigentliche, was den Menschen treibt, ist sein Lustprinzip. Das ist zum Beispiel seine Libido, von der er ausgeht. Das ist so ein Lustprinzip, da sagt er, das steht eigentlich hinter dem ganzen Verhalten des Menschen. Er kommt dann ja dahinter, dass er es dann auch sehr stark sexualisiert. Und sagt, im Grunde genommen ist es die sexuelle Lust, die das Leben des Menschen sehr stark prägt. Das wiederum wird dann aufgenommen in der Studentenrevolte. Da ist es dann beispielsweise Marcuse, der so etwas aufnimmt, der sagt, es gibt die Triebbedürfnisse des Menschen und die sollen nicht unterdrückt werden. Dann werden solche Sachen wie freie Liebe gefordert. Nicht, weil man sagt, das ist moralisch gut, sondern weil man sagt, dass die eigentlich Wichtige ist, dass diese Lust befriedigt wird, dass der Mensch ein Recht hat auf glücklich sein, das ist das höchste Ziel. Und wenn das mit dazu dient, freie Liebe zu fördern und zu praktizieren, dann soll man das auch tun. Das ist also das, was dahinter steht. Das ist also ein philosophischer Ansatz, nicht einer, der sich jetzt einfach gegen bestehende Ordnungen wendet, Die bestehenden Ordnungen sind für ihn nur deshalb negativ, weil sie dieses Glück des Menschen verhindern und unterdrücken. Und das Glück ist darin zu sehen, das alles zu beseitigen. Der Freud schreibt dann beispielsweise, in einer verdrängten Sozialordnung, die Gleichsetzung von normal, gesellschaftlich nützlich und gut fordert, müssen die Manifestationen der Lust ob ihrer selbst willen als Blumen des Bösen erscheinen. Also da sagt er, dass der Mensch nach seiner Lust geht, das wird in der heutigen Gesellschaft nur unterdrückt, weil dann würden die Gesellschaftsordnungen zusammenbrechen, an denen andere Menschen hängen. Die hängen natürlich auch nur daran, weil es ihnen Lust macht. Meinetwegen, die Regierenden hängen daran, es macht so viel Spaß, Macht auszuüben, andere zu regieren und so. Deshalb wollen sie Ordnungen haben, dass sich ihnen alle unterordnen müssen. Aber wenn die das eben nicht mehr tun, dann verdienen die ihre Lust und ihren Spaß und ihr Glück. Also dann, deshalb sind da Konflikte. Das müssen wir erkennen als einfache Menschen und uns dann dagegen stellen und versuchen, unser Glück, unsere Lust nachzugehen. Also es gibt Triebbefriedigung und deshalb darf eine Gesellschaft auch nicht mehr repressiv sein, das unterdrücken, sondern soll das eigentlich fördern. Ja, da heißt es dann beispielsweise auch bei Arno Plack, das ist ebenfalls dann ein neuerer Philosoph im 20. Jahrhundert, wenn es der anthropologische Sinn der Ethik ist, den Menschen mit sich selbst zu versöhnen, dann kann sie ihm nur dazu raten, sich selbst anzunehmen in seiner vollen Leibhaftigkeit. Da die vitalen Antriebe nur unersättlich erscheinen, solange sie nie ganz befriedigt werden, gibt sich daraus die Erlaubnis, ja die Forderung seiner unbedingten sexuellen Freiheit. Der gesund entwickelte Trieb könnte sich selbst ein Maß setzen und eine Richtung. Er bedürfte keine Reglementierung, um perverse Verhalten zu vermeiden. Also er sagt ja, ja die Ordnung im Bereich der Sexualität, Ordnung, ihr dürft nur so und so auf Sexualität ausleben, da sagt er, diese falschen Gefühle der Menschen, die unmoralischen Gefühle, die kommen nur daher, dass man sie unterdrückt. Man ist ganz frei, dass jeder macht und tut, wie er will, in jedem Bereich und hier insbesondere der Sexualität, dann wird sich das von selbst einpendeln. Weil der Mensch nimmt nur so viel, wie er wirklich braucht und verhält sich nur so, wie er das wirklich braucht. Und wenn man das einmal freilässt, dann sind also diese negativen Auswüchse, die verschwinden von selbst mit der Zeit. Also das liegt einfach nur daran, dass man die Lust des Menschen einschränkt. Deshalb verhält er sich falsch. Wenn man die Lust des Menschen generell zulässt, dann verhalten sich die Menschen letztendlich gut. Ja, dann gibt es einen weiteren Teil der Ethik, eine andere Ethik, die nennt sich dann utilitaristische Ethik. Utilitarismus hatten wir auch einmal ganz kurz gestreift. Hier als eigenes Ethiksystem, da kommt es von dem lateinischen utilis, das heißt so viel wie nützlich. Und in dieser Ethik geht es darum herauszufinden, was nützt den Menschen? Jetzt nicht nur für mein Glück, sondern allgemein der Menschheit. Und hier geht es nicht wie bei dem Eudämonismus oder eben bei dem Hedonismus darum, meine eigene Glück zu suchen, sondern der Utilitarismus will das größtmögliche Glück für die größtmögliche Masse. So könnte man das formulieren. Also das meiste Glück für alle. Wir sagen dann, dass das Glück ist hier auch Maßstab. Aber nicht nur mein persönliches Glück, sondern ich muss das Glück quantifizieren für alle. Also, wenn ich jetzt ich alleine ein Eis esse, dann fühle ich mich vielleicht nur glücklich dabei. Das ist schlecht. Also teile ich das Eis mit euch allen, dann fühlt ihr euch alle glücklich. Vielleicht aber auch nicht. Weil jeder dann eben nur Appetit darauf bekommt, ein bisschen, seinen Heißhunger darauf bekommt, dann seid ihr halt unglücklich. Also, vielleicht ist das größtmögliche Glück der größtmöglichen Masse, wenn ich mein Eis nehme, verstecke mich irgendwo dahinter am Gartenhäuschen, esse es alleine, dann seid ihr nicht unglücklich, weil ihr nicht wisst, dass ihr das verpasst habt und ich bin glücklich, weil ich es gegessen habe. Also, wir müssen irgendwo danach suchen, wie kann das größtmögliche Glück für die größtmögliche Masse erreicht werden. Dieser Utilitarismus, der kennt natürlich nicht so wie wir feste moralische Normen. Weil das Glück kann sich ja auch verändern. Mord ist nicht generell falsch. Wenn Mord dazu dient, dass die größere Masse mehr Glück hat, dann ist es in Ordnung. Minderheiten spielen eine untergeordnete Rolle. Es ist durchaus möglich, eine Minderheit zu opfern für das Glück der Mehrheit. Das war das Beispiel, was ich euch vor zwei Tagen, glaube ich, gebracht hatte. Da hatte ich ja die Petra genommen, nicht? Als Beispiel. Habe gesagt, wenn da jetzt ein Terroristenhorde kommt und die sagt, wir wollen jetzt unbedingt die Petra erschießen, gebt sie heraus, sonst bringen wir euch alle um, dann sagen wir utilitaristisch, das größte Glück der größten Masse, also wir alle sind glücklich, wenn wir überleben, dafür opfern wir die Petra, dann wird sie halt erschossen und wir alle sind glücklich. Ne? Ja. Das wäre jetzt also eine Folge davon, Utilitarismus. Utilitarismus geht nach Nützlichkeit, nicht danach, ob etwas an sich moralisch gut ist oder nicht. Das, was an sich gut ist, ist die Masse, die glücklich ist. Aber nicht der Einzelne, der spielt keine Rolle. Nicht die einzelne Handlung auch. Eben wie gesagt, die Tötung oder der Verrat an einem einzelnen Menschen ist nicht generell verwerflich, wenn es wirklich dazu beiträgt, dass die größere Gruppe dadurch glücklich wird. Natürlich würden auch Utilitaristen sagen, wir können das ja nicht zum Prinzip machen, wir können nicht andauernd irgendwelche Leute umbringen lassen, nur damit wir uns glücklicher fühlen. Das könnte ich auch sagen, also dann bringen wir zuerst mal alle Reichen um, das ist ja die Minderheit, nicht? Und dann nehmen wir deren Willen und Yachten und was weiß ich, und dann werden die Reihen umweit verteilt. So geht das natürlich nicht, aber vom Prinzip her argumentiert man so. Der Nutzen für mich selbst und für andere, der steht im Mittelpunkt. Es wird dann allerdings auch unterschieden, beispielsweise gibt es zwei englischsprachige Autoren, Mill und Bentham, die sind sehr bekannt, und zwar John Stuart Mill und The Bentham, die haben sich sehr stark dafür eingesetzt, haben das auch formuliert und die haben gesagt, ja, Glück ist aber nicht nur dieses fleischliche, äußerliche Glück, sondern das eigentlich höhere Glück, das ist das geistig-seelische. Und dem muss natürlich der Vorzug gegeben werden zwischen dem rein niedrigen, körperlichen, sinnlichen Genuss. Also das heißt, wenn es um das größtmögliche Glück der größtmöglichen Masse geht, dann geht es nicht nur darum, wer bekommt am meisten zu essen oder wer bekommt am meisten Geld, sondern wie kann eine größtmögliche Masse dieses seelisch-geistliche Glück erleben. Darum geht es. Zitat, es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedengestelltes Schwein. Besser ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedener Narr. Und wenn der Narr oder das Schwein einer Ansicht sind, dann deshalb, weil sie nur die eine Seite der Angelegenheiten kennen. Also hiermit will er sagen, Glück hängt jetzt nicht unmittelbar nur von dem momentanen Zustand des Essens oder des Trinkens oder sonst was zusammen, sondern er will sagen, Sokrates oder der Mensch, die sind sich ihrer selbst bewusst. Diese haben diese geistige Erfüllung und deshalb sind sie schon auf einer höheren Glücksstufe. Also das Glück vom Essen und Trinken ist wichtig, aber wenn es dann darum geht, die beiden gegenüberzustellen, innere Erfüllung, inneres Glück und körperliches Glück, dann gilt das innere geistige Glück mehr dabei. Ein anderes Zitat in dem Zusammenhang. Der Handlungsutilitarismus ist mithin eine ziemlich automatische Theorie. Die Richtigkeit einer einzigen Handlung wird durch ihre Folgen für die Welt bestimmt. Der Regelutilitarismus dagegen vertritt die Ansicht, dass die Richtigkeit einer Handlung nicht durch ihre relativen Nutzen bestimmt wird, sondern durch den Nutzen, der daraus resultiert, dass man eine relevante moralische Regel hat. Also hier merkt ihr, es gibt dann auch Leute, die kritisieren den Utilitarismus selbst, sind aber auch noch so. Das heißt, die sagen, es geht jetzt nicht nur darauf ab, welche positiven Auswirkungen die momentane Tat hat, die ich habe, sondern ob die Regel, die ich entwickle, später einmal für das größtmögliche Glück der größtmöglichen Masse dient. Da merkt man also die Schwäche. Weil der eigentliche Utilitarismus, der hat natürlich die Schwäche, es ist nichts genau fassbar. Es ist nichts, ich kann nicht immer genau sagen, das ist richtig und das ist falsch, nur wenn ich argumentiere, das macht Menschen glücklich. Das ist natürlich ein bisschen unfassbar wenig. Ja, und dann kommen wir noch hier zu zwei letzten Ansätzen, dann hören wir da mal mit auf. Und zwar, das eine ist der vertragstheoretische Ansatz, oder wie man das auch nennt, Gerechtigkeitsethik. Und da sagen ja auch Kinder manchmal, das ist ungerecht. Beispielsweise bei der Verteilungsgerechtigkeit. Nicht? Also der andere bekommt mehr, ich bekomme weniger, oder meine Meinung wird nicht berücksichtigt. Vertragstheoretischer Ansatz, der geht eben davon aus, dass es eine große Gemeinschaft gibt. In dieser großen Gemeinschaft sind viele verschiedene Interessen und sind viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen dabei. Und die müssen jetzt miteinander einen Vertrag eingehen, indem sie sich einigen, das und das ist das Verhalten, nach dem wir vorgehen wollen. Und danach müsste jeder berücksichtigt werden. Das haben wir ja gestern auch, haben wir mal kurz diese Diskursethik angesprochen. Die ist so ähnlich. Wobei Diskursethik hat ja diesen herrschaftsfreien Diskurs. Der ist sehr kompliziert, den kann man ja gar nicht verwirklichen. Diese Vertragsethik, die geht anders davon aus. Die geht nicht davon aus, dass jeder seine Meinung sagen muss, sondern wir müssen einfach zu einem Vertrag kommen. Wie wir genau zu dem kommen, das ist eine andere Sache, aber an diesen Vertrag muss sich jeder halten. Denken wir an Jean-Jacques Rousseau oder andere Leute, die dann den Gesellschaftsvertrag entwickelt haben und sagten, das ist die Grundlage für den modernen Staat. Das Volk gibt den Herrschern die Autorität, die dürfen regieren zum Wohl des Volkes. Also das Volk ist der Souverän. Das ist diese Idee des Vertragsdenkens dahinter, nicht? Also der Vertrag, der da gegeben wird, Vertragsdenken. Jeder Mensch ist frei, jeder Mensch hat Rechte, jeder Mensch hat dann auch die Möglichkeit, in solch einen Vertrag einzugehen. Und dann kann natürlich, können auch diese Vertragsschlüsse wieder verändert werden. Also in unserem Vertrag, das wäre jetzt beispielsweise das Grundgesetz, bei dem haben wir uns alle geeinigt als Menschen einmal, das gilt jetzt. Das kann auch nicht immer wieder hinterfragt werden, höchstens, wenn wir dazu kommen, einen neuen Vertrag abzuschließen. Aber wir haben einmal einen Vertrag eingegangen, an den sollen wir uns halten. Ja, dann gibt es als letztes noch eine, die wir heute behandeln. Es gibt daneben ja doch eben so ökologische Ethik, feministische Ethik und so weiter, die werden wir jetzt nicht mehr ansprechen. Grundsätzlich könnt ihr sagen, es gibt fast keine Weltanschauung, die nicht eine eigene Ethik entwickelt hat. Diese Weltanschauung hat Grundprinzipien, Grundüberzeugungen, die sie teilt, an denen sie festhält und die versucht sie in die Ethik umzusetzen. Die materialistische Ethik oder eben, wie man sie nennen kann, auch die marxistische Ethik, das ist ja dieser materialistische Dialektik, die dahinter steht, die geht davon aus, dass der Mensch letztendlich nichts anderes als eine Maschine ist und so auch den mechanischen Gesetzen des Universums gehorchen muss. Einer der Gründer dieser Idee, die schon vor Marx aufgetreten ist, der hat sie nur übernommen, aus dem Jahr 1770, schreibt das folgendermaßen. Der Grund für die Irrtümer, die Menschen verfallen, ist, als er sich selbst betrachtete, liegt darin, dass er glaubte, er setze sich selbst in Bewegung und wirke immer wieder durch seine eigene Energie. Dass er glaube, er sei in seinem Wirken und seinem Willen, die Triebfeder seines Wirkens ist, von den allgemeinen Gesetzen der Natur und Gegenständen unabhängig, die diese Natur oft nur ohne sein Wissen und ohne seinen Willen auf ihn einwirken lässt. Also da wendet er sich ja dagegen, das ist falsch. So kann man und soll man nicht handeln. Der Gegenschluss, den er dann zieht, ist, der Mensch ist total unterworfen den Gesetzen der Natur. Und hier meint er nicht so sehr die Evolution, sondern das ist ja materialistisch gedacht. Im Kommunismus geht es ja auch nicht darum, dass irgendwann der Mensch sich weiterentwickelt, sondern die Gesellschaft. Es gibt immer einen Ausgleich zwischen Produktionsmitteln und Produktionskräften. Die gibt es eine Revolution, einen Kampf, eine Auseinandersetzung. Und dann geht das eben immer weiter dabei. Also der Mensch ist ja seiner Umgebung unterworfen. Alles andere ist nur eine Illusion. Also er ist den Naturgesetzen unterworfen dabei. Und dann wird im Einzelnen noch formuliert, was da nun für Naturgesetze funktionieren und dass der Mensch dann eben durch seine, dass er eben von der Natur einen Egoismus vorgenommen hat, das vergleicht es dann, dass er eigentlich von der Natur aus gut ist und dass der Zustand, der ideale Zustand, der erreicht werden soll, ist der naturgemäße, also der Natur angepasst ist. Diese Lebensweise sei die ideale, weil die am meisten dem Materialismus, der Materie der Welt entspricht. Im Marxismus oder bei Marx und bei Engels, da wird das dann noch ein bisschen verschoben. Da ist dann der ideale Zustand nicht mehr der der Natur entspricht, sondern der ideale Zustand der kommunistischen Urgesellschaft entspricht. Also da, wo jeder das leistet, was er zu leisten vermag und das nimmt, was er unbedingt braucht. Das ist ja die Idee, die dahinter steht. Und gut ist, was der Verwirklichung dieser marxistischen Gesellschaft dient. Das ist gut. Deshalb kann man auch sagen, ein Mord ist in kommunistischer Ethik nicht unbedingt falsch, wenn er der Durchsetzung der kommunistischen Gesellschaft dient. Deshalb haben auch viele der Revolutionäre 1917 und später unter Stalin hatten keine Probleme gehabt, Tausende von Menschen zu töten. Genauso war das bei den Roten Khmer in Kambodscha. Kein Problem, Menschen zu töten, weil Menschen sind nur Menschenmaterial. Menschen haben keinen Wert an sich, sondern Wert an sich hat nur die Natur. Und die Natur ist unabhängig von dem einzelnen Individuum, von dem einzelnen Menschen. Und die Natur muss verwirklicht werden, so wie sie eigentlich sein will, entweder in einem naturgemäßen Leben, ökologisch könnten wir sagen, in der Natur, oder, wenn ich sage, dieser kommunistische Urgesellschaft, das war die Urform, wo die Menschen gelebt haben, da müssen sie wieder hinkommen. Wenn ich die erreichen kann und da ein paar Millionen Menschen bei drauf gehen, das spielt keine Rolle. Der eigentliche Wert ist diese kommunistische Gesellschaft, ist dieser natürliche Fortgang der Welt, der muss gewahrt werden, der muss gefördert werden. Also das, was dem dient, das ist letztendlich gut. Und das kann man jetzt natürlich noch auf die einzelne Situation beziehen. Dann wird gesagt, das sind die Reichen und das sind die Armen und jetzt sollen die Armen ja auch partizipieren an dem, was die Reichen haben. Und das wurde dann übernommen, beispielsweise in der Befreiungstheologie. Leonardo Boff in Südamerika. Und der hatte dann auch dazu aufgerufen, gesagt, ihr Bauern, ihr armen Bauern, ihr könnt auch durchaus eine Waffe nehmen, könnt die reichen Großgrundbesitzer über den Haufen schießen, denn das dient dafür, dass jetzt Gerechtigkeit herrscht. Nämlich Gerechtigkeit, dass auch ihr Armen etwas von dem Reichtum der Reichen bekommt. Das ist also die Idee dahinter steckt. Und wenn man die vertritt, wenn man einfach sagt, dieser Ausgleich der materiellen Güter, das ist das eigentliche Ziel, das ist gerecht, dann sind auch die Mittel, die das erreichen, gerechtfertigt im Allgemeinen. An die Stelle der alten Gesellschaft soll eben so eine neue Gesellschaft treten und da kann durchaus, können auch Konflikte mit eine Rolle spielen. Ja, das lassen wir einfach mal so weit. Die anderen Formen der Ethik, die tun wir beiseite. Und dann sind wir wieder. Ehe wir zu unserem Thema heute Morgen kommen, also zu dem Themenbereich, werden wir nochmal einen etwas kleineren Block haben, jetzt nicht über die Philosophie, sondern über Grundlagen von Ethik aus der Bibel. Da habe ich euch ja etwas angekündigt, auch schon in der Übersicht, in der Wochenübersicht. Und zwar soll es um die Rolle von dem Gesetz gehen für die Ethik, insbesondere die Rolle des Gesetzes für das Wohlergehen des irdischen Lebens. Also in dem Gesetz sind ja eine ganze Menge Regeln drin und wir wollen jetzt dem nachgehen, dass die Auswirkungen haben auf das Leben hier auf der Erde und wollen dazu dann auch einige Bibelstellen lesen. In einem ersten Durchgang soll es darum gehen, zu sehen, dass die Gesetze in der Bibel die Funktion haben, Ordnung zu schaffen, Einsicht zu geben, Weisheit zu geben, Rechtsordnungen zu schaffen und ähnliches mehr. Also die Ordnungen, die Gott gegeben hat, sind nicht nur dafür da, damit wir ein gerechtes Leben vor Gott führen, sondern die sind auch Ordnungsfaktoren für das irdische Leben. Wir könnten hier sagen, es gibt irgendwelche Gebote, die spielen für das irdische Leben gar keine Rolle. Und manche gibt es ja. Einzelordnungen, wie zum Beispiel irgendwelche Opfergesetze in alten Israel. Ob man die gehalten hat oder nicht, hat erst einmal für das zwischenmenschliche Zusammenleben, auch für das eigene Leben des Menschen wenig Auswirkungen, aber andere Gebote haben für das zwischenmenschliche Leben große Auswirkungen. Diejenigen, die nur für Gott gelten, mit denjenigen, die auch auf den anderen Menschen zurückgreifen. Da finden wir in der Bibel viele Aussagen, dass Gott uns aber beispielsweise auch strafen kann, belohnen kann, je nachdem, ob wir die Gebote halten. Vielleicht machen wir das so, dass wir erst einmal einige Verse, und damit soll der Hauptinhalt bestehen, dass wir einfach verschiedene Bibelverse anschauen und sehen, welche Aussage machen die für unsere Frage. Und zwar für die Frage, welche Rolle spielt das Gesetz für die Ethik? Insbesondere die Frage Segen und Fluch. Also ich will jetzt nicht im Einzelnen dem nachgehen, warum ist es gut, nicht zu lügen? Warum ist es gut, nicht zu stehlen? Denn da könnte man natürlich auch Begründungen nehmen, da finden wir in der Bibel auch welche. Hier soll es mehr um das Gesetz insgesamt gehen, um den ganzen Komplex von Gesetz. Inwiefern hat der positive oder negative Auswirkungen auf unser Leben? Und da können wir beispielsweise damit beginnen, indem wir mal Jakobus 3, Vers 16 aufschlagen. Jakobus 3, Vers 16, und jemand anders möchte ich mal bitten, 5. Mose 6, Vers 17 und 18 aufzuschlagen. Jakobus 3, Vers 16 und 5. Mose 6, 17 und 18. Und noch mal drittes könnte aufschlagen, Psalm 94, Vers 2. Psalm 94, Vers 2. Das ist so eine Grundlage, wo wir erstmal so einige Grundgedanken sammeln wollen. Ja, glaube, wenn ihr aufgeschlagen habt, lest gleich vor. Wir haben noch ein paar Bibelverse vor uns.
Sondern wir sollen halten die Gebote des Herrn eures Gottes und seine Zeugnisse und seine Rechte, die er gegeben hat, dass du tust, was recht und gut ist vor den Augen des Herrn, auf dass dir es wohlgeht und du hineinkommst und einnimmst das gute Land, das der Herr geschworen hat, deinen Vätern.
Okay, hier eine Aussage, die in erster Linie an Israel gilt. Was wird darin gesagt? Ja, Verheißung, so würden wir das jetzt christlich, theologisch ausdrücken, wir können auch sagen, es hat eine direkte Folge. Du hältst das Gesetz, die Folge ist, dir geht es gut. Das ist ja hier ein inhaltlicher Zusammenhang, der gegeben wird. Und hier merken wir, Einhalten der Gebote, das sagt uns die Bibel ganz bewusst, das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir Gott gehorsam sind und vielleicht irgendwann im Jenseits einmal dafür eine Belohnung bekommen, sondern wenn du dich an die Gebote Gottes hältst, dann hast du schon hier auf der Erde einen Vorteil davon. Das ist das, was Gott ja sagt. Dann wirst du ein geordnetes, sinnvolles, gutes Leben führen können. Die anderen Stellen. Psalm hatten wir noch und Jakobus. 94, Vers 20. Also, hier wird vom Richterstuhl oder auch vom Thron geredet. Das heißt, hier sind die Herrschenden mit gemeint, die etwas tun. Und welche Herrschenden sind hier angesprochen? Also, hier wird eine Aussage gemacht über die Qualität der Herrschenden. Was sind das für welche? Sind das liebe, nette Leute, die da herrschen auf dem Thron, auf dem Richterstuhl? Das sind die Bösen. Und sind die, richten sich die Bösen nach dem Wort Gottes? Definitionsgemäß nein. Denn die Bibel legt das ja ganz klar fest, das sehen wir in den Sprüchen, überall im Psalm, die Bösen sind diejenigen, die nicht den Ordnungen Gottes entsprechen. Also, jetzt haben wir eine Gruppe. Erstmal haben wir ja die Zusage, hältst du dich nach den Ordnungen Gottes? Gott wird es segnen hier auf dem Leben. Jetzt haben wir den Gegenteil, nämlich diejenigen, die regieren über ein Volk und die sich nicht nach den Ordnungen Gottes richten, die Bösen, die auf dem Thron sitzen oder auf dem Richterstuhl sitzen. Die Auswirkung davon ist was?
Dass Gott sie richten wird.
Ja, aber noch mehr steht da drin. Gott richtet sie, das stimmt, aber noch mehr. Auch das? Noch etwas. Sonst lesen wir den Vers vielleicht nochmal. Lesen wir den ganzen Vers nochmal.
Sollte der Thron des Verderbens mit dir Gemeinschaft zufällig, ja, mit dir Gemeinschaft haben, der Unheil schafft durch Gesetz.
Ja, also das, was hier geschaffen wird, Unheil schaffen. Und Unheil schaffen, man kann das auch übersetzen, so viel wie Unordnung schaffen. Das heißt, das läuft durcheinander. Das läuft nicht mehr dem gewohnten Maß. Der Staat kommt durcheinander. Das ist das, was damit gemeint ist. Also hier von dem Thron, das klingt ja ein bisschen seltsam, manchmal ist Thron des Verderbens oder sowas gemeint oder Thron des Rechtes. Was gemeint ist, sind die Herrschende, die zu bestimmen haben. Die böse denken und handeln, die Auswirkung davon, es entsteht Unordnung, Unheil, Unrecht, Missbrauch des Gesetzes. Genau. Das ist also nur Auswirkung. Hier merken wir, in der Bibel wird ein direkter Zusammenhang genannt. Du richtest dich nach der Ordnung Gottes, es gibt Segen auf der Erde, es gelingt. Im einzelnen Leben, wie auch im Leben des ganzen Staates. Hier sehen wir, die Herrscher eines Volkes richten sich nicht danach und das, was die Folge ist, ist nicht nur Strafe im Jenseits, sondern ist schon Unordnung, Unheil im Diesseits. Denn es geht ja hier nicht ums jenseitige Gericht, sondern es geht direkte Folge von dem, die richten sich danach, ist das Unheil jetzt auf der Erde. Ist jetzt also eine irdische Auswirkung. Ja, dann haben wir noch im Jakobus. Hier werden spezielle Verhaltensweisen genannt. Diese Verhaltensweisen, die genannt werden, sind die im Einklang mit dem Gesetz oder nicht? Das sind Beispiele für Verhalten, was gegen das Gesetz ist. Auswirkung von dem Verhalten gegen das Gesetz ist böse, nicht nur, ja, noch genauer. Genau, Unordnung. Das heißt, ein Staat, der ordentlich funktionieren will, der eine feste Ordnung haben will, der sollte sich nach den Maßstäben Gottes richten, egal ob er ans Jenseits denkt oder nicht, sondern das hat viel Auswirkungen auf das Diesseits. Wenn wir uns nicht nach den Ordnungen Gottes richten, hier sind Beispiele genannt, in welcher Aspekt man sich nicht danach richtet, heißt das schon, dass unser innerweltliches Leben schon hier und jetzt unordentlich wird, ungeordnet wird, schieflaufen wird. Das ist ja jetzt mehr zum Beispiel individuell an einzelnen negativen Eigenschaften festgemacht. Ja, dann sehen wir vielleicht noch etwas anderes, und zwar in Jesaja 59, Vers 1. Jesaja 59, Vers 1. Jemand anders könnte einmal aufschlagen, Psalm 7, Vers 14. Psalm 7, Vers 14. Dann machen wir das vielleicht gerade so, wir verteilen das, damit nicht alle dasselbe aufschlagen. Wer schlägt auf Jesaja 59, Vers 2? Wer schlägt das auf?
Sondern eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander.
Ja.
Und eure Sünden verbergen das Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet.
Das heißt, was sind die Auswirkungen eines nicht gottgefälligen Lebens? Bitte?
Trennung.
Trennung von Gott. Es ist so, auch Gott hört uns nicht mehr. Es ist keine Verbindung mehr zu Gott. Hier merken wir auch, es ist nicht nur so, dass wir immer sagen können in unserem Leben, naja, Gott sieht über alles hinweg und das geht schon alles weiter, sondern hier wird uns deutlich gesagt, Handeln gegen göttliche Ethik, gegen göttliche Ordnungen, hat auch Auswirkungen für unser geistliches Verhältnis zu Gott. Das wird beeinflusst dadurch. Weil da und dort von Gemeinde wird das auch getrennt. Aber hier wird deutlich gesagt, das hat einen direkten Einfluss aufeinander. Hier jetzt nenne ich ein paar Bibelverse und dann möchte ich gerade um eine Handmeldung bitten, dass ihr sagt, ich schlage das auf. Dann können wir nämlich gleich mehrere nacheinander lesen. Also zuerst wäre jetzt Psalm 7, Vers 14. Gut, hier. Psalm 7, Vers 14. Das nächste wäre Sprüche 22, Vers 8. Gut, eins, zwei. Das nächste wäre Psalm 34, Vers 22. Okay? Das nächste ist 2. Mose 23, 33. 2. Mose 23, 33. Und 2. Mose 22, 33. 23, 33. 23, 33. Okay. Das letzte, was wir jetzt erstmal in diesem Durchgang lesen, das ist dann Psalm 38, Vers 5. Werde ich das? Okay. Also dann versucht das mal so ungefähr in der Reihenfolge. Und dann nach jedem Vers bleiben wir mal ein bisschen halten ein und wollen uns vor Augen führen, was sagt er eigentlich. Erst Psalm 7, Vers 14.
Doch sich selbst hat er tödliche Waffen gerüstet und folgt allen Bereichen.
Wer ist das? Ich meine, wer hat sich selbst das bereitet? Kannst du aus dem Kontext sehen? Ich glaube, es ist ein Vers vorher oder zwei Verse vorher. Genau. Ja. Ja. Ja, aber das ist nicht Gott, sondern das ist der Böse. Hier ist gemeint, der Böse, der schmiedet sich diese feurigen Pfeile und er verletzt sich selbst damit. Da sehen wir auch noch deutlicher bei dem uns allen bekannten Vers 16. Da steht nämlich im selben Kapitel, Vers 16. Also das ist jetzt natürlich eine etwas ungewöhnliche Übersetzung. Wir kennen das am alten Luther, wahrscheinlich die meisten. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist dieser Vers. Und was wird damit gesagt? Also Grube graben, das ist ja jetzt ein Bild. Was für ein Mensch ist damit gemeint? Was tut der? Tut er etwas, was dem Gesetz entspricht oder nicht? Ja, der will die andere reinlegen. Der will andere eine Falle machen. Der will andere schaden. Und was wird hier gesagt? Was ist die Auswirkung davon? Genau. Und dasselbe ist auch mit den Pfeilen gemeint. Das ist nur ein anderes Bild. Da wird gesagt, er macht Pfeile, um die anderen zu beschießen, feurige Pfeile. Letztendlich verletzt er sich selbst damit. Das ist das Ähnliche gemeint wie hier in Vers 16 mit der Grube. Also der die Grube gräbt und dann selbst reinfällt. Auch hier wird uns ein direkter Zusammenhang gesagt, und der gar nicht mal auf ein direktes Handeln Gottes ist, sondern der sagt, wenn du dich nicht danach richtest, wenn du dich gegen die Ordnung Gottes verstößt, dann hat das auch negative Auswirkungen auf dein Leben hier auf der Erde. Relativ deutlich, auch an dieser Stelle. Vielleicht kommen wir dann zur nächsten. Die nächste wäre dann Sprüche 22, Vers 8.
Wer Unrecht will, der wird Mühsal ernten und wird durch die Mute seiner Bosheit umkommen.
Ja. Die Sprüche sind ja immer sehr schön, weil die so richtig so drastische Ausdrücke haben, nicht? Also ich weiß nicht, ob ihr im letzten Jahr bei mir mit in der, nee, wart ihr nicht, ich war keiner von euch in der Freizeit, da hatte ich da eben schwerpunktmäßig die Sprüche ausgelegt. Und die sind ja voll von solchen Bildern, die richtig eindrucksstark sind, nicht? Und dann kann man die gerne als Zitat immer benutzen. Und dieses hier klingt ja auch richtig, ja, ganz deutlich, nicht? Vielleicht liest du uns nochmal.
Wer Unrecht weht, der wird Mühsal ernten und wird durch die Mute seiner Bosheit umkommen.
Ganz drastisch, nicht? Er ist böse, er will die anderen schlagen mit der Rute und jetzt wird er selbst aber umkommen, zu Fall kommen. Oder eben auch mit diesem Sehen und Ernten. Man sieht etwas Unrecht, manche sagen, übersetzt man auch Unheil ernten. Oder Unrecht ernten. Also das heißt, er will anderen Negatives tun, nicht? Geht dabei vor und letztendlich fällt es auf ihn selbst zurück und er wird dabei zu Fall kommen. Das ist also etwas, was da zum Ausdruck gebracht werden soll. Das ist ja nur ein Beispiel, da sind die Sprüche noch voll davon. Dann Psalm 34, 22. Ja, auch hier, glaube ich, brauche ich nicht viel Kommentar dazu zu sagen, eigentlich ganz deutlich. Bis dahin, dass sogar gesagt wird, derjenige, der sich nicht nach den Ordnungen Gottes richtet, wird sogar getötet dadurch. Oder er tötet sich selbst, müsste man sagen, dadurch, dass er sich nicht nach den Ordnungen Gottes richtet. Dann kommen wir zur 2. Mose 23, 33. Also hier wird Götzendienst, wird falsches Verhalten natürlich als Sünde von Gott angesehen und die Folge wäre dazu, es wäre für dich selbst ein Fallstrick. Das heißt, du handelst falsch, nicht nur, dass Gott dich bestraft dafür, sondern du selbst kommst dabei zu Fall. Auch hier wieder derselbe Zusammenhang. Die anderen verführen dich zu einem falschen Verhalten, du machst jetzt falsch, du handelst falsch und du selbst hast den Schaden davon. Du kannst auch nicht abschieben auf andere. Nicht sagen, also die anderen, die sind jetzt ja schuld, die haben mich ja verführt. So wie das Adam versucht, so Eva, sondern du selbst wirst dabei zu Fall kommen. Und das letzte, Psalm 38, Vers 5. Welchen Zusammenhang haben wir hier? Was sagt uns das über das Einhalten des Gesetzes? Ja, dass man unter den Sünden zu leiden hat, dass das einen Druck ausübt, dass das Leben beeinflusst, negativ gesehen. Hier sind, genau, sogar körperlich, ja, fühle ich mich schlecht, bin, können wir sagen, meinetwegen psychosomatisch oder so etwas, aber das ist ja noch mehr, das ist ja geistlich, nicht, was da dahinter steckt. Ja, ja. Verse in der Bibel, die uns einen Eindruck davon geben, dass Sünde generell Leiden, Verurteilung von Gott und Strafe auch in der Ewigkeit nach sich zieht, die sind uns wahrscheinlich allen bekannt. Da brauchen wir jetzt nicht so viele zu lesen. Vielleicht nehmen wir einfach stellvertretend einmal drei verschiedene Verse davon, die uns das vor Augen führen. Und da möchte ich euch bitten, einmal Römer 1, Vers 27. Wer schlägt das auf? Römer 1, Vers 27. Ja. Dann einmal 2. Petrus 2, Vers 12 und Vers 15. Wer macht das? Okay. Und dann als letztes Hebräer 2, Vers 2. Hebräer 2, Vers 2. Okay. Und wenn ihr das habt, dann lest gerade vor.
Weises und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten
Was sehen wir hier daraus? Was sagt uns das über das Einhalten der Ordnung Gottes? Wir werden hier Menschen beschrieben. Was machen die? Halten sie sich an die Ordnung Gottes oder nicht? Eigentlich nicht. Und das ist der Ausgangspunkt. Das ist hier, erst Gott hat sich ihnen offenbart. Sie haben Gott nicht erkannt, haben sich nicht nach Gott ausgerichtet. Das heißt auch nicht nach seinen Geboten. Und was ist die Folge davon? Genau, sie bekommen ihren Lohn davon. Und der Lohn hier ist noch unmoralischeres Handeln. Noch weiter von Gott wegirren. Gar keine Maßstäbe mehr zu haben. Hier als Beispiel von Homosexualität und ähnlichem. Das ist natürlich eine Interpretationsfrage. Das, was theologisch damit gemeint ist, und das können wir herausfinden, wenn wir das mit anderen Versen vergleichen, das werden wir auch mit der Frage Homosexualität tun, hier ist natürlich von Gott vorgegeben gemeint. Also nicht, wo man sagen kann, das entspricht der Natur oder so, das nicht. Denn die Bibel argumentiert eigentlich nicht, das ist natürlich so, sondern sie sagt immer, Gott macht das so oder Gott steht dahinter. Aber die Bibel argumentiert eigentlich so gut wie nie damit und sagt, das ist natürlich. Weil natürlich, diese Argumente geht ja davon aus, nicht Gott ist das Entscheidende, sondern die Natur ist das Entscheidende. Aber die Bibel würde ja immer sagen, Gott steht hinter der Natur, Gott ist derjenige, der der Natur Regeln gegeben hat, insofern ist es selbst in dem, was in der Natur passiert, Gott, der darüber bestimmt, was zu geschehen hat. Ja. Okay, dann haben wir den nächsten Vers. Ja, also hier, 15. Mhm.
Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in der Erde gegangen und sind den Weg Miriam, des Sohnes Jehos, gefolgt, für den Lohn der Ungerechtigkeit.
Ja, hier auch eindeutiger Zusammenhang. Jemand überschreitet die Ordnung Gottes, will nichts davon wissen. Was ist die Folge? Hier ist hier nicht jetzt eine jenseitige Bestrafung oder so, sondern was ist die Folge davon? Müssen wir nochmal lesen? Oder? Ja, sie werden zugrunde gerichtet, Verdorbenheit, Sünde gebiert auch wieder Sünde. Sünde führt dazu, dass du noch weiter davon wegkommst, dass du noch mehr dich in dem gottfernen Leben wohlfühlst, darin weitergehst. Ja, genau. Das heißt eben, das Böse vermehrt sich sozusagen. Du kommst immer weiter da hinein. Und Gott hält es nicht mehr auf. Weiter. Hebräer, glaube ich, war das jetzt. Ne? Ja, also hier eindeutig, jeder Ungehorsam bekommt einen Lohn. Nur Lohn ist ja nicht positiv gemeint. Sonst könnten wir den Eindruck haben, der wird jetzt belohnt. Und dann lesen wir ja Römer 4, Vers 4, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Sold der Sünde ist der Tod. Also das ist die Folge davon. Und Sünde heißt ja nicht nur irgendwas, was wir als Sünde definieren, sondern jede Übertretung der Ordnung Gottes ist Sünde. Und die hat den Tod zur Folge. Und das wird hier nochmal bestätigt in Hebräer 2, Vers 2. Also sagen, jede Sünde hat die Folge, dass da Strafe drauf kommt, dass sie ja belohnt oder eher dann bestraft wird. Das macht das Ganze deutlicher. Es ist allerdings so, dass sowohl im Alten auch im Neuen, als auch im Neuen Testament, das haben wir so ein bisschen schon angeklungen gefunden, nicht nur das Böse bestraft wird, das Böse die Folge hat, dass man, dass Unordnung herrscht, dass der Staat nicht funktioniert, dass ich weiter in Sünde hineingetrieben werde oder dass ich vor Gott wegen meiner Sünde bestraft werde. Es gibt auch die umgekehrte Seite, dass nämlich in der Bibel stark Wert darauf gelegt wird, dass das Einhalten der Gebote, wir haben das ja so ein bisschen schon gehabt, Segen, Hilfe, Belohnung hervorbringt. Dazu wollen wir noch ein paar weitere Verse lesen und ich möchte die da gerade bei verteilen. Einmal Sprüche, also wir nehmen erst ein paar aus dem Alten Testament und dann im Neuen Testament, Sprüche 22, Vers 4. Okay. Jesaja 61, Vers 8. Jesaja 61, Vers 8. Mhm. Dann Sprüche 11, Vers 18. Sprüche 11, Vers 18. Psalm 58, Vers 12. Psalm 58, Vers 12. Okay. Dann Psalm 19, Vers 2. Gut. Psalm 19, Vers 2. Und dann nehmen wir ein paar aus dem Neuen Testament. Im Neuen Testament nehmen wir 2. Johannes 8. 2. Johannes 8. Wer liest uns das dann gleich? Okay. Dann haben wir Epheser 6, Vers 8. Okay. Und dann 1. Korinther 3, Vers 14. Ja, 1. Korinther 3, Vers 14. Johannes 4, Vers 36. Wer hat da noch keinen? Johannes 4, Vers 36. Ja, okay. Johannes 4, Vers 36. Und dann nehmen wir hier ja noch 2. Lukas 6, Vers 23. Wer kann das lesen? Lukas 6, Vers 23. Okay. Und dabei lassen wir das einfach mal. Und wir lesen vor. Fangt irgendwo an. Das sind ja alles Verse, die auf ein ähnliches Ziel hinsteuern. Deshalb kommt es nicht auf die Reihenfolge an. Was wird hier deutlich drin gesagt in dem Vers? Also es wird hier von Demut gesprochen. So könnte man das sagen, genau. Also hier, Demut ist ein Beispiel, sich den Ordnungen Gottes zu fügen. Gott fordert Demut. Und da wird gesagt, das hat direkte Auswirkungen und hier nicht nur psychologische, sondern hier wird materieller Segen, materieller Lohn in Aussicht gestellt, wenn ich mich den Ordnung Gottes unterwerfe, hier als ein Beispiel davon in der Demut. Ja, nehmen wir den nächsten Vers.
Jesaja 61, Vers 8, denn ich bin der Herr, der das Rechte liebt und hasse räuberische Brandopfer und will schaffen, dass ihr Lohn soll gewiss sein und einen ewigen Bund will ich mit ihnen machen. Mhm.
Also erstmal wendet er sich ja gegen falsches Verhalten hier. Das wird verurteilt. Aber was hier auch zugesagt wird, ist, Gott wird belohnen. Es ist nicht nur so, dass es innerweltliche Auswirkungen gibt meines Handelns, sondern Gott selbst will eingreifen und will Lohn schaffen. Insbesondere ist hier der Lohn nach dem irdischen Leben angesprochen. Nächste Stelle. Hier geht es hier um den Dienst im Reich Gottes. Das ist hier nur ein Bild mit dem Sehen und mit dem Schneiden. Es gibt verschiedene Aufgaben im Reich Gottes und hier wird deutlich gesagt, das tut ihr nicht einfach nur so, weil ihr halt gehorsam seid und ihr könnt froh sein, dass euch da, dass ihr überhaupt Gott dienen dürft, das ist eine Seite, sondern hier wird generell gesagt, jede Arbeit hat auch einen Lohn und Gott ist derjenige, der hier belohnt. Gott ist ja der Arbeitgeber. Also generell ist es für uns als Christen auch nicht falsch, nach Lohn zu fragen oder mit Lohn zu rechnen. Das ist durchaus, die Bibel ist ja realistisch, sie führt uns immer wieder, wir werden das an diesen Versen, ein paar Versen sehen, die wir jetzt raussuchen, immer wieder nennt sie uns Lohn und sagt, es hat Lohn, denkt daran, es ist nicht einfach so umsonst. Das wird von Gott nie und auch von Jesus nie vollkommen von der Hand gewiesen. Weitere Verse?
Aber wer Gerechtigkeit
Also hier auch gerechte Arbeit, wir können auch sagen, gewisses Gut hat auch Lohn, hat auch eine Belohnung, hier eine irdische. Also wir sehen manche Verse, die sprechen auf überirdische Belohnung, manche, die sprechen davon, dass es hier auf der Erde schon ist. Ja, weiter. Ja, also hier wieder ganz deutlich, manche sind zwar verzweifelt davon und denken, der Gute, der bekommt ja nie seinen Lohn, aber der Gute, der Gläubige soll bekennen, Gott ist es, der belohnt. Selbst wenn ich mir nicht ganz sicher bin darüber, selbst wenn ich manchmal nicht genau weiß, wo ist das denn See für mich erkennbar. Weiter. Das war jetzt was gewesen? Psalm 19,12 sollte das sein. Habe ich vielleicht falsch gesagt, 19,12. Das geht mir ja um den Lohn, nicht? Ich meine, 19,2 ist ja auch schön mit dem Schaffen der Welt, aber hier geht es um den Lohn. Nicht? Also, wenn wir uns nach den Ordnungen Gottes richten, dann empfangen wir dadurch Lohn. Auch hier in Psalm 19, Vers 12 deutlich. Andere Verse? Ja, hier sind diejenigen angesprochen, die durch die Irrlehrer in der Gemeinde verführt werden könnten. Im 2. Petrus 8. Johannes, 2. Johannes 8, Entschuldigung, 2. Johannes 8. Also die verführt werden könnten durch falsches Verhalten, durch Irrlehre in der Gemeinde und dadurch ihren Lohn verlieren könnten. Dieser Gedanke geht natürlich davon aus, dass erstmal Lohn da ist. Also so eine Art, wie gesagt, himmlischer Sparkasse. Nicht? Da habe ich jetzt Lohn angesammelt, habe den ja noch nicht bekommen. Also hier handelt es sich nicht um irdischen Lohn, der schon ausbezahlt wäre. Den hätte ich ja schon. Der wäre jetzt nicht mehr verlierbar. Höchstens, dass ich mehr verliere durch Unglück oder so. Das ist nicht mit gemeint, sondern das ist himmlischer Lohn mit gemeint. Und der kann verlustig gehen, da kann wieder Abzüge gemacht werden, nur zu sagen, wenn ich mich jetzt nicht nach den Ordnungen Gottes richte. Also Handeln, auch Handeln des Christen, hier geht es ja um Handeln des Christen. Im Alten Testament waren es ja Juden. Hier, Handeln des Christen, wird von Gott belohnt und dieser Lohn steht in einem direkten Bezug zu dem, wie wir leben, wie wir uns nach den Ordnungen Gottes richten. Unseren guten Werken, könnten wir sagen. Weitere Verse?
Epheser 6, 8, denn ihr wisst, dass ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier.
Okay, also hier, jemand tut etwas Gutes und hier geht es darum, dass Gott eben derjenige ist, der das Gute gibt, wobei manche Bibelübersetzer sagen auch, eben der tut etwas Gutes, er wird vom Herrn empfangen. Also nicht, dass er das vom Herrn empfangen wird, sondern er wird vom Herrn empfangen für das, was er tut. Aber da sind sich die Bibelübersetzer nicht ganz einig, wie das am besten zu übersetzen ist. Ja. Ja. Also hier ganz klar, wir arbeiten nicht für menschlichen Lohn, sondern wir arbeiten für Lohn bei Gott. Also auch hier, nicht die Arbeit ist vergeblich, ist umsonst oder wird einfach so erwartet. Ich meine, es gibt es ja da und dort auch bei Christen, die haben eben den Eindruck, das macht man einfach so. Das gehört dazu und da gibt es auch nichts dafür. Also das ist einfach aus Liebe zu Gott, das ist schon richtig, Liebe soll Motivation sein. Aber es wird uns häufig erwähnt, wie hier auch. Wir arbeiten, wir setzen uns dafür ein und es gibt Lohn bei Gott dafür. Und es gewinnt sich ja eine christliche Gemeinde. Was noch? Also hier ist hier der Unterschied zwischen denjenigen, die in ihrem Leben zwar mal bekehrt sind, aber dann hinterher nicht mehr gelebt haben nach den Ordnungen Gottes, die werden gerettet wie durchs Feuer hindurch. Und hier sind diejenigen gemeint, also als Entgegengesetzte dazu, die sich nach geistlichen Maßstäben ausrichten, die so leben, wie Gottes will, und die werden ewigen Lohn empfangen. Weiter. Ja, also wird gesagt, im Alten Testament wurden die Leute belohnt und im Neuen Testament, jetzt die Nachfolger Jesu auch. Hier wird dann sogar gesagt, wir müssen nicht nur klammheimlich irgendwo in der Ecke sitzen, uns die Hände reiben, sondern wir können fröhlich darüber springen und sagen, super, wir werden von Gott belohnt, wir werden einmal einen großen Lohn im Himmel haben. Also hier deutlicher Ausdruck, wir sollen uns darüber freuen. Nicht nur bescheiden, demütig dabei sagen, ja, vielleicht und eventuell, sondern Freude, nicht? Habt Freude darüber, Gott wird euch belohnen, Gott wird euch ja, seinen Lohn geben. Und wir haben aus dem Evangelium noch zwei Verse, glaube ich. Waren das jetzt alle? Ja, es gibt natürlich noch mehr im Neuen und Alten Testament. Das ist hier nur exemplarisch. Ah, bitte dann. Ja. Okay. Ja, es gibt eben auch noch andere, die in die ähnliche Richtung hineingehen. So eben hatten wir Matthäus 10, Vers 41 oder so. Das ist eben so ganz ähnlich auch dabei. Ja, wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird Lohn des Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird Lohn eines Gerechten empfangen. Also hier direkte Handlung, ihr tut etwas, ich werde euch belohnen. In den Endzeitreden Jesu ja ebenfalls so. Dann werden die Menschen danach beurteilt, nur da sind es wahrscheinlich nicht die Gläubigen, sondern es ist ja das Völkergericht. Ihr habt mich aufgenommen, ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt mir zu trinken gegeben. Deshalb geht ein zu meiner Rechten. Da ist auch direkte Handeln verbunden mit Lohn. Wir dürfen jetzt nicht den falschen Eindruck gewinnen, es gäbe eine Werkgerechtigkeit. Denn in den meisten dieser Fälle geht es ja nicht darum, dass die Seligkeit erlangt wird durch das Handeln, sondern Lohn darüber hinaus. Paulus erwähnt es beispielsweise mal, dass er nach der Siegeskrone sich ausstreckt, nicht? Nach dem Siegeskranz, dem Stephanos, wie das im Griechischen heißt, den will er erreichen. Danach kämpft er. Also es geht hier um eine zusätzliche Belohnung. In der Bibel nennt man das mal häufig auch ein Preisgericht, was über das hinausgeht. Besonders deutlich macht uns das die Stelle im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief. Da wird nämlich ja gesagt, die einen werden gerettet wie durchs Feuer hindurch, das heißt die ohne gute Werke. Die werden aber trotzdem gerettet, ohne gute Werke. Aber es bleibt nichts mehr übrig, sozusagen, was sie noch mitnehmen könnten. Die sind da nackt, nicht so, also nichts, was da ist, bleibt mehr übrig. Und die anderen, die viele gute Werke gehabt haben, die nach den Geboten Gottes gelebt haben, die bekommen eine zusätzliche Belohnung, denn all das ist sozusagen, wird verglichen mit Gold, Edelsteine und so weiter. Nicht? Also da ist der Unterschied. Es geht nicht darum, einen alternativen Erlösungsweg zu zeigen. Neben dem Tod Jesu her geht es auch noch über das Einhalten des Gesetzes Gottes oder gute Werke. Das sagt der Römerbrief ganz deutlich, Galaterbrief ganz deutlich. Es gibt keinen Weg an der Gnade vorbei, denn wenn ihr nach den Werken gerichtet werden wollt, dann werdet ihr alle verurteilt. Aber wenn ihr durch Jesus errettet seid und dann euch nach den Ordnungen Gottes richtet, dann wird euch das noch gut geschrieben. Dann habt ihr es noch Lohn bei Gott. Darum geht es in diesen Versen, die uns das vor Augen führen wollen. Also, wir haben als erstes gesehen, wer sich nicht nach den Ordnungen Gottes richtet, der wird Unordnung schaffen im Staat, im Zusammenleben mit anderen. Er wird sich selbst richten, wird sich selbst Unglück hier auf der Erde schaffen und er wird von Gott in der Ewigkeit verurteilt werden. Also drei Dinge negativer Art. Dann haben wir gesehen, jetzt positiv ist es so, bei demjenigen, der sich nach Gottes Ordnungen richtet, erst einmal, ihm wird es auf der Erde gelingen, er wird Lohn bei Gott in der Ewigkeit haben und er wird, wir können das sagen, mal so ein ausgeglichenes Leben führen, im Einklang mit Gott, in der Nähe Gottes. Gott hört ihn, Gott hört auf ihn, er hat einen innigen Kontakt zu Gott. Hier merken wir, das Einhalten der Gesetze hat einen direkten Zusammenhang, eine direkte Auswirkung auf das Leben der Menschen hier und im Jenseits. Wir wollen an einer Stelle das nochmal verdeutlichen. Und zwar im Josua 1, Verse 7 bis 9. Josua 1, Verse 7 bis 9, das ist ein uns relativ bekannter Text. Aber wir wollen versuchen, einmal genauer darauf hinzuschauen. Das ist eben der Text, wo Josua dann befragt wird und ja, wir kennen das eben. Habe ich dir nicht geboten, stark und mutig zu sein, fürchte dich nicht und so. Aber das steht in einem Zusammenhang. Und den Zusammenhang wollen wir deutlicher einmal anschauen. Josua 1, Vers 7 bis 9.
Das Buch dieses Gesetzes
hält und tut in allen Dingen nach dem, was dir daran geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Leben gelingen und du wirst es recht ausrichten. Mir, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht trauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.
Okay. Woran wird denn gebunden? An welche Bedingung wird denn gebunden, dass Gott bei dir ist? Also dem Mose zugesprochen, dem Josua zugesprochen. An welche Bedingung wird das gebunden? Ganz genau. Das haben wir ja, sei stark und mutig, dass du achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln. Nicht davon abweichst, weder zur Rechten noch zur Linken. Die Folge davon, dann wird Gott dir Gelingen geben. Dieses mit dem Gelingen, oder es wird, ich glaube, bei dir ist Gelingen übersetzt. Wird das bei manchen Bibelübersetzungen bei euch anders noch übersetzt? Ja, was ist die Folge? Was passiert dann? Was passiert, wenn du wo? Ja, gibt es da noch andere Übersetzungen bei euch? Also weiche nicht davon ab, noch zur Rechten damit oder auf das. Vers 7. Genau. Also viele Übersetzungen drücken das mit Erfolg aus. Und das macht es noch deutlicher. Denn deine Übersetzung bei dir steht, dass du es recht ausrichten. Da merken wir, recht ausrichten, was heißt denn das eigentlich? Was damit gemeint ist, eben Erfolg haben. Es gelingt dir, es klappt. Und das ist auch dieses Recht ausrichten. Du probierst das und du hast Erfolg damit. Es geht. Und genau dasselbe haben wir dann nochmal am Ende. Da steht dann nämlich, achtest, dass du darauf handelst, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Da steht bei dir auch nochmal, glaube ich, Recht ausrichten, Recht machen oder so, ne? Und es wird dir gelingen, steht dann da. Genau. Und auch dieses Es wird dir gelingen ist eigentlich ein ganz ähnlicher Ausdruck, der ebenfalls meint, du wirst Erfolg haben. Wir merken, im Deutschen ist das ja auch ganz ähnlich. Nur das eine sagt das noch ein bisschen deutlicher. Man kriegt das noch mehr zum Ausdruck. Zu sagen, es wird erfolgreich sein, es wird dir gelingen, es wird gut herauskommen. Aber wann? Wann wird es gelingen? Wann wird Gott bei dir sein? Wann wirst du Erfolg haben? Ja, wenn du das Gesetz studierst, ist dabei ja, wenn du nach dem Gesetz handelst und nicht davon abweichst, weder zur Rechten noch zur Linken. Also hier, wenn wir den gesamten Zusammenhang sehen, wenn wir nur den ersten Teil sehen, dann scheint das so wie ein allgemeiner Zuspruch. Sei nur recht stark und achte darauf, Gott ist bei dir. Das klingt alles gut, aber wir müssen sehen, diese Verheißung ist an der Bedingung gebunden. Und diese Bedingung ist hier, sich nach der Ordnung Gottes, nach dem Gesetz Gottes zu richten. Also auch hier nochmal, so im direkten Zusammenhang, in der Entwicklung, wird uns deutlich gemacht, das gilt hier natürlich speziell für Josua. Aber über Josua hinaus gilt das natürlich für uns auch, weil das ein Prinzip ist, nach dem Gott handelt. Ein Prinzip, wo er nicht nur im Alten Testament nachhandelt, sondern im Neuen Testament natürlich genauso.
Das bringt für uns ja auch, wenn wir handeln, dann bringt es was.
Genau. Ganz praktisch, ganz genau. Ja, genau. Also wir werden bei einer Arbeitsethik, nicht so, die wir in der Bibel auch finden, nicht? Wie denkt daran, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Oder in den Sprüchen, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Oder der Faule ist wie eine Tür in der Angel und so, nicht? Und, ja, und solche Sachen mehr. Also da finden wir deutliche Hinweise darauf. Das wäre dann Arbeitsethik mehr. Hier ist es ja nicht nur Handeln allgemein und nicht nur fleißig zu sein, sondern Handeln entsprechend der Ordnung Gottes. Das ist ja noch eine besondere Qualität. Es gibt auch Leute, die sind fleißig im Raub zum Beispiel, nicht? Überlegen sich ganz genau, wie sie die Bank ausrauben können, planen das ganz genau, sind wirklich fleißig, haben vielleicht auch Erfolg, aber die werden natürlich nicht gesegnet, dass Gott bei ihnen ist, weil das dann unmoralisch ist. Also hier ist nur das Handeln mit gemeint, was den Ordnungen Gottes entspricht. Also Lohn und Lohn ist eine Auswirkung von dem Gehorsam entsprechend dem Gesetz. Lohn aber nicht nur von himmlischen Gütern, sondern der Lohn schlägt sich manches Mal auch nieder hier auf der Erde. Und zwar nicht materiell, sondern immateriell. Das haben wir bisher ja noch nicht gehabt. Und dazu wollen wir wieder ein paar Verse lesen. Also das Immaterielle sich niederschlagen von den Richten nach den Ordnungen Gottes. Da haben wir nämlich Jesaja 48, Vers 22. Ja. Und dann, also es war jetzt Jesaja 48, 22 und als nächstes 48, 22. Ja, habe ich was anderes gesagt? bringe hier das alles durcheinander aus, sonst nicht. Also Jesaja 48, 22. Dann Psalm 119, Vers 165. 119, 165. Und dann Lukas 2, Vers 14. Lukas 2, Vers 14. Wer der Jesaja aufschlägt, der könnte eigentlich auch Vers 18 gleich mit dazu lesen, also 22 und 18. Ja, und dann lesen wir nochmal zum Abschluss aus dem Neuen Testament, Galater 5, Vers 22 und 23. Und das lassen wir mal dabei für diese Runde. Genau. Fangen wir mal an mit dem Alten Testament, Jesaja 48, 18 und 22. Gut. Hier sehen wir auf eine negative Art und Weise, was ist bei denen, die sich nicht nach den... Also hier, der Gottlose hat was nicht. Hat keinen Frieden. Das wird dann in dem Vers 18 noch näher erklärt. Wer ist gottlos? Ich meine, wozu zeichnet sich der Gottlose aus? Vers 18. Ganz genau. Also das heißt, gottlos heißt nicht einfach, der glaubt nicht, sondern der lebt nicht entsprechend den Ordnungen Gottes. Und der, steht da, hat keinen Frieden. Was wäre dann der Umkehrschluss? Da wird nämlich auch in Vers 18 gesagt, ach, hättest du doch auf meine Gebote geachtet. Was wäre dann nämlich die Folge? Frieden. Genau, dann hättest du Friede. Also hier merken wir immateriell, richten nach Ordnungen Gottes hat die Auswirkung von Frieden oder Unfrieden. Und Friede, dieses Shalom im Hebräischen, meint eben nicht nur, dass gesagt wird, also der König hätte keinen Krieg am Hals, sondern hier wird gesagt, der vollkommene Frieden, den Gott gibt, die innere seelische Ruhe und Ausgeglichenheit, das ist damit gemeint. Das beinhaltet natürlich auch den äußeren Frieden. Aber Shalom ist immer der vollkommene, umfassende Friede. Also nicht nur, dass kein Krieg ist. Das heißt nicht, dass es ein Vers für die Friedensbewegung ist, sondern das geht darüber hinaus. Ja, dann haben wir Psalm 119. Ja, hier ist ja wiederum auch nicht der Staat gemeint, sondern hier ist das Individuum, der einzelne Mensch. Der hat Frieden von Gott, diesen Shalom-Frieden, diesen umfassenden Frieden. Und wer hat den? Derjenige, der das Gesetz Gottes liebt. Gesetz Gottes ist im Psalm 119 nur ein Synonym für Gebote Gottes, für Wort Gottes. Also das heißt, das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel, wer sich danach ausrichtet, der wird in seinem Leben Frieden haben. Also nicht, jetzt geht es um Reichtum, Erfolg, sondern Frieden, ein ruhiges, Gott gottgefälliges Leben führen können. Lukas?
Ehren sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, bei den Menschen deine Wohlfahrt.
Ja. Hier haben wir hier die ganz bekannte Geschichte, die Sache aus der Geburtsstunde. Und wem wird hier Frieden zugesprochen? Genau, die Gott wohlgefallen. Das ist ja manchmal so ein seltsamer Ausdruck. Was meint denn das jetzt eigentlich? Gemeint ist damit die Menschen, die so leben, dass es Gott wohlgefällt. Den Menschen seines Wohlgefallens. Denen soll Frieden sein. Das ist natürlich damit gemeint, die jetzt mit Jesus geboren, die, die Jesus folgen. Die, die Jesu Ordnungen folgen, die werden Frieden haben. Denen wird der Frieden Gottes zugesprochen. Und jetzt sind wir schon bei dem Frieden. Und wenn wir diesen Frieden, der im Alten Testament verheißen ist, dann nochmal weiter verfolgen im Neuen Testament. Wir können das anhand der Konkordanz tun. Da taucht das Wort Frieden sehr häufig auf. Ich habe jetzt nur eine Stelle genommen, die, meine ich, relativ zentral uns zeigt, woher nämlich Frieden eigentlich kommt im Neuen Testament. Das ist dann in dem Galater 5, Vers 22 und 23. Hier werden zweierlei Sachen gesagt. Zum einen, hiergegen ist das Gesetz nicht, das meint Paulus, spricht hier von sozusagen etwas wie so euphemistisch. Das ist eigentlich, was er sagen will, das steht in Einklang mit dem Gesetz Gottes. Das ist das, was er mit meint. Er diskutiert hier ja, dass die Leute sich nicht nach dem Gesetz Gottes richten. Also ich meine, bei den Galatern ist das Problem so. Da gibt es einige, die sind erlöst worden, die sind Christen geworden und jetzt haben sie zusätzliche Gesetze. Und dann sagt er, nein, nein, das mit den Gesetzen, das geht ja nicht. Also ihr sollt euch nicht nach den Gesetzen richten, ihr werdet erlöst nur durch die Gnade. Dann gibt es aber eine andere Partei in Galata, bei den Galatern, die sagen, ja gut, wenn das Gesetz für uns nicht gilt, dann können wir ja leben, wie wir wollen. Und dann schreibt Paulus, nein, nein, das Gesetz ist ja gut. Und das Gesetz fordert diese Dinge, die hier als Früchte des Heiligen Geistes genannt sind. Gegen die ist das Gesetz nicht. Darauf müsst ihr schon halten. Ihr könnt jetzt nicht vollkommen losgelöst davon leben, will er damit sagen. Das ist im Einklang mit dem Gesetz. Aber ihr werdet nicht dadurch erlöst. Und hier wird uns aber auch gesagt, einhalten können wir das nur, oder wir können diese Früchte nur erlangen, nicht durch unsere eigenen Bemühungen, sondern durch das Bemühen des Heiligen Geistes. Wir merken, Einhalten der Gebote und der Gesetze hängt nicht nur an unseren menschlichen Bemühungen, sondern handelt an unserer Bereitschaft, uns durch den Heiligen Geist verändern zu lassen. Folge, also wir bemühen uns um das Gesetz, gegen die ist das Gesetz nicht, dann wirkt der Heilige Geist in uns diese Früchte. Also Auswirkung des Lebens nach den Ordnungen Gottes ist das Wirken des Heiligen Geistes und ist dann, sind auch diese Früchte. Und da gehört wieder der Friede dazu, der ja verheißen ist im Alten Testament auch schon, haben wir mehrere Stellen gelesen. Wir finden das ähnlich auch noch in Kolosser 3 ab Vers 12. Da wird das ganz ähnlich genannt. Wir könnten dem jetzt noch im Einzelnen durchgehen und könnten dann sehen, welche anderen Stellen es über Frieden gibt. Wir könnten auch noch diese einzelnen Stichworte durchgehen, Erbarmen, Demut, Milde, was das nun alles bedeutet. Aber das würde uns ziemlich weit wegführen von unserer eigentlichen Absicht. Wir wollen ja sehen, welche Auswirkungen hat das Halten oder das Nichthalten des Gesetzes in der Bibel. Nun, das Halten des Gesetzes kann auch manchmal etwas missverstanden werden. Beispielsweise, dass wir jetzt davon ausgehen, wenn Gott segnet und Gott uns Reichtum gibt, dann dürfen wir das als Christen aber nicht genießen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das gibt es da und dort in Gemeinden. Jemand, der irgendein Gut hat, das müssen wir demütig dabei sein und dürfen uns ja nicht daran freuen, weil jede Freude ist dann egoistisch und das will Gott eigentlich nicht. Sondern das ist alles nur für Gott und ich muss in der Demut sagen, ja, das gehört mir alles gar nicht und ich bin auch gar nicht froh darüber und so ungefähr, wenn jemand mit einem neuen Kleid in die Gemeinde kommt, kann ich nicht sagen, oh, siehst du das tolle Kleid und hier Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, ein neues Kleid zu kaufen. Sondern wenn du hinkommst, musst du sagen, na, so meinst du es ja eigentlich gar nicht so schön, das war nur im Sonderangebot beim Aldi und das hat gar nichts gekostet, da sind schon Löcher drin und so, ne? Und dann darfst du das anziehen, sonst geht das nicht. Das ist in der Bibel ein Irrtum. In der Bibel ist es so, dass sich die Menschen durchaus auch ihrer Segens von Gott freuen dürfen. Also das ist, heißt nicht, dass Christsein oder eben entsprechend den Geboten Gottes zu leben, immer nur bescheiden, demütig, nicht darüber freuen sein muss. Wir wollen dazu auch ein paar Verse lesen, insbesondere jetzt im Alten Testament, Prediger 5, Vers 18, Prediger 5, Vers 18, Prediger 6, Vers 2, Prediger 6, Vers 2. Wer liest das mal? 6, Vers 2? Okay, nehmen wir die beiden mal. Wir könnten viele andere nehmen. Wir könnten jetzt die großen Personen des Alten Testaments nehmen. Wir könnten Abraham nehmen, Salomo nehmen, David nehmen und so weiter, die ja alle besonderen materiellen Segen erfahren haben von Gott, wie die damit umgehen. Aber besonders deutlich sind, glaube ich, diese beiden Stellen aus dem Prediger. Aussage ist, glaube ich, relativ deutlich. Ne? Der bekommt Reichtum von Gott geschenkt und er ist fröhlich dabei. Und das wird positiv gelobt. Das ist von Gott. Das ist in Ordnung. Der soll sich ruhig daran freuen. Und auch so, es wird nirgends in der Bibel genannt, dass die Freude an dem von Gott Geschenkten schlecht sei. Das kann durchaus sein. Da wollen wir uns daran freuen. Es wird dann ja in den Sprüchen gesagt, das wird natürlich auch die Frau bezogen. Nicht wer eine Frau hat, der sehr so glücklich sein, wenn eine Frau gefunden hat. Menschliche Segnungen, die sollen Freude geregen auch, durchaus, wenn Gott segnet. Oder den Kindern Freude haben. Es muss ja jetzt nicht nur das Geld sein, aber hier ist besonders auf materielle Güter Essen und Trinken gemeint. Andere Stelle?
Ein Mensch, den Gott Reichtum und Güter und Ehre gibt, und seine Seele fehlt nicht von allem, was er wünschen mag, aber Gott ermächtigt ihn nicht, davon zu genießen, sondern als fremder Mann genießt es, das ist
Also hier wird gesagt, da hast du alles, aber du kannst dich nicht daran freuen, das bringt nichts. Hier wird das negative Seite gesagt. Und wenn wir die umkehren, heißt das natürlich, Segen von Gott ist es, du hast all die Sachen und du kannst dich auch darüber freuen und sie genießen. Allerdings müssen wir das auch gleich einschränken, nicht, dass wir dann zu sehr Überhand nehmen dabei. Das, was uns nämlich ganz deutlich auch vor Augen führt, ist die andere Seite, wo wir als Christen vom Pferd fallen können. Das wäre auch ein Irrtum. Gott segnet und plötzlich schauen wir nur noch auf den Segen und schauen gar nicht mehr auf das, was die Grundlage des Segens ausmacht. Oder wir schauen nur noch auf das Materielle, sehen aber nicht, dass das Geistliche den eigentlichen Kern christlicher Erfüllung ausmacht. Das kann genauso passieren. Ich habe den Eindruck, so ein bisschen in diese Richtung können manchmal solche Sachen gehen wie dieses Gebet des Jabez. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Das liegt ja sehr viel Wert darauf, du lebst entsprechend den Ordnungen Gottes oder du bittest Gott darum und dann hast du Erfolg materiell. Und darauf kommt es eigentlich an. Das andere kommt mir so am Rande mit vor, aber nicht mehr so zentral. Das ist mein Eindruck. Kann auch sein, dass der täuscht. Das gibt es auch. Es gibt dann in manchen charismatischen Bewegungen das auch. Das nennt man dann das Wohlstandsevangelium. Das ist genau das. Du kommst zu Jesus und dir wird das materiell gut gehen. Du wirst reich sein, glücklich sein, nicht mehr krank werden. Dass solche Verheißungen in der Bibel stehen, haben wir ja gelesen, durchaus. Wer sich nach den Ordnungen Gottes richtet, nicht nur wer bekehrt ist, das ist ja schon verkürzt, sondern wer sich nach den Ordnungen Gottes richtet, der. Aber in der Bibel ist auch ganz klar die Rangordnung. Die Rangordnung ist eine andere. Gott zuerst und das andere kommt. Und wenn es kommt, ist es gut. Und wenn es nicht in dem Moment kommt, wo ich es erwarte, dann ist es auch gut. Ganz genau, ja. Von daher sollte man das nicht überinterpretieren. Nicht? Gut, wir lesen nämlich da jetzt ein paar Sachen. Was das Bekannteste für uns ist dann Matthäus 16, Vers 26. Und Parallelstellen. Matthäus 16, Vers 26. Jemand anders kann Psalm 73, Vers 25 aufschlagen. Psalm 73, 25. Ja, okay. Ja, relativ klar, nicht? Hier wird nicht gesagt, dass das Erlangen von materiellem Reichtum schlecht ist. Hier wird nur gesagt, die Prioritäten sind anders. Wenn du merkst, dass du dadurch Schaden deiner Beziehung zu Gott nimmst, dann lieber stell das zurück. Nicht der materielle Besitz generell ist schlecht, aber die Nebenwirkungen oder die Auswirkungen davon, die können schlecht sein. Wir lesen hier umgekehrt, wenn wir das Verhältnis wieder sehen, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Und dieses solches alles könnt ihr bei Kommentaren nachschauen. Da ist dann gemeint, Geld, Nahrung, Kleidung, was weiß ich noch alles. Also alles, was ihr braucht. Es geht ja hier um das Sorgen. Nicht? Ich sorge mich um alles Mögliche, was ich brauche und bekomme und dann trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles zufallen. Also das ist auch eine auf der anderen Seite. Hier erst einmal in Matthäus 16, Vers 26 wird die negative Seite gesagt. Du siehst nicht mehr, du siehst nur noch auf den materiellen Gewinn. Und dann kannst du Schaden an deiner Seele nehmen, weil du Gott vergisst. Die umgekehrte Seite wird erwähnt, dann trachte doch zuerst nach Gott und nach seinem Reich. Und dann wird dir Gott diese materiellen Dinge geben. Also wir müssen beides sehen, nicht? Auf der einen Seite Gott segnet, Gott will auch segnen, hier im Abstand von wenigen Kapiteln, ja. Auf der anderen Seite, wenn wir nur auf das Materielle schauen, dann ist es auch falsch. Also das ist, wir müssen in einem Gleichgewicht stehen dabei. Das ist das, was uns vor Augen geführt werden soll. Ja, dann die Psalmstelle. Ja, was sagt uns das über das Verhältnis von materiellem Segen und geistlicher Ausrichtung? Ja, das andere ist sekundär, das kommt danach. Wenn ich das habe, dann ist mein eigentliches Bedürfnis, das, was ich eigentlich brauche, gestillt. Wenn ich Gott habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde, dann frage ich nicht, was sonst alles noch gibt. Das heißt nicht, dass es unwichtig ist, das heißt ja auch nicht, dass Gott es mir nicht gibt. Aber die Priorität wird dadurch deutlich gezeigt. Zuerst Gott und dann kommt alles andere. Und wenn ich dann den Segen Gottes habe, dann kann ich mich auch darüber freuen. Aber der darf nie in den Vordergrund treten. Es soll auch nie so sein, ich tue das nur, um diesen Segen zu erlangen. Das wäre dann ebenfalls falsch. Wir finden das dann im 1. Timotheus 4, Verse 7 und 8 zum Beispiel. Da wird Timotheus empfohlen, übe dich aber in der Gottseligkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Die Gottseligkeit ist aber zu allen Dingen Nütze, denn sie ist die Verheißung des Lebens, des jetzigen und des zukünftigen. Also hier auch relativ klar, nicht, dass ich jetzt ausschlachten will, ob das gegen den Sport ist oder so, sondern das Positive will ich hier herausheben. Hier wird gesagt, das Geistliche, die Gottseligkeit, das Richten nach den Ordnungen Gottes, hat Verheißung für das jetzige Leben und das zukünftige. Also hier auch ganz klar, es hat Auswirkungen. Richte ich mich nach Gott, hat es Auswirkungen für mein Leben. Ähnlich wird das manchmal auch zitiert mit Malachi 3, Vers 10, mit dem Zehnten zu geben, in das Schatzhaus Gottes. Nicht? Und dann prüfet mich dadurch, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. Das ist ja eine Verheißung für Israel. Die waren die verpflichtet, den Zehnten zu geben für die Leviten. Das ist jetzt ja nicht die Spendenverordnung für die Christen, aber generell sehen wir ein Prinzip Gottes dahinter. Das Prinzip Gottes, wenn du bereit bist, dich mir anzuvertrauen, mir zu vertrauen, dann wirst du auch Segen bekommen. Wir finden das im Alten Testament, insbesondere in den Sprüchen, relativ häufig. Deshalb werden wir jetzt noch mal ein paar Verse aus den Sprüchen heraussuchen. Und zwar, die uns zeigen, dass Reichtum kann sein, kann gut sein, aber wir sollen die darauf vertrauen, die darauf bauen, auch wenn Gott ihn gibt. Beispielsweise Sprüche 18, Vers 11. Wer liest das? Gut. Dann Sprüche 27, Vers 20. Sprüche 16, Vers 16. Sprüche 24, Verse 3 und 4. Sprüche 24, Verse 3 und 4. Okay. Und dann Sprüche 22, Vers 4. Das liest. Ja. Okay. Dann lest einfach mal vor, was ihr da gefunden habt.
Das gute Reichtum ist wie eine feste Stadt und wie eine hohe Mauer in seinem Wimpel. Mhm.
Also das heißt, der sperrt sich jetzt hier selbst ein, nicht? Der Dünkel, der Reichtum, das ist natürlich jetzt der Reichtum, der ohne Gott auskommt. Nicht? Ja. Ja. Also hier wird mir gesagt, sozusagen derjenige, der Mensch, der will immer mehr haben. Die Augen des Menschen, nicht? So, je mehr er hat, je mehr er will oder so, oder man sagt ja auch, die Augen sind größer als der Magen oder so etwas, das ist das, was hiermit gemeint ist. Also das scheint kein Ende zu haben. Die Begehren des Menschen sind unendlich und wenn ich mich nur auf die materiellen Sachen schaue, auch als Christ, dann bin ich nie zufrieden. Auch nie zufrieden mit dem, was Gott mir gibt. Deshalb, materieller Besitzstand ist nicht das Ausschlaggebende. Das soll uns hier vor Augen geführt werden. Ja, was noch? Ja, hier auch wieder ganz klare Prioritätenliste. Das heißt Weisheit. Und Weisheit ist ja das Wissen, was von Gott kommt, was Gott offenbart. Das ist wichtiger als Gold und Silber. Also hier Prioritätenliste klar. Das heißt nicht, dass Gold und Silber unwichtig sind. Dass es gar keine Rolle spielt. Sonst würde Gott das ja nicht sagen, dass es demjenigen gut geht. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das ist auch nicht das, worüber wir uns ausrichten sollten, wenn wir unseren Alltag planen, unsere Ziele setzen für Beruf und Leben und so weiter. Ja, ist besser. Genau. Weiter. Ja, das heißt, hier wird wiederum gesagt, diese kostbaren Güter, die sind nicht das eigentliche Ziel, sondern wodurch kommt das? Wodurch kommen die Güter und die kostbaren, angenehmen Sachen und so? Genau, durch Gott, durch Erkenntnis wird hier gesagt. Also Erkenntnis heißt, ich studiere den Willen Gottes, ich richte mich danach, Gott gibt mir Weisheit. Eben, das steht ja erstmal durch Weisheit und hinterher durch Erkenntnis. Wird das gefestigt und dann kommen diese Folgen raus. Also hier wird die Reihenfolge deutlich gemacht. Erst die Erkenntnis und die Weisheit von Gott, dann kommen daraus diese äußeren Güter. Und das muss uns immer vor Augen sein, wir sollen nicht nach den Gütern schielen, sondern nach dem, was die hervorrufen, nämlich Weisheit und Erkenntnis. Das ist das Ziel. Und das andere ist sozusagen eine Zugabe, die bei Gott kommt. Wenn wir das verwechseln, dann sind eben diese vielen Warnungen in den Sprüchen. Die sagen eben, dass der nach dem Reichtum giert oder nach ungerechtem Reichtum giert, der wird zugrunde gehen, der wird von Gott bestraft. Das sind die ganzen Sprüche voll davon. Und die letzte Stelle war, glaube ich, noch 22,4. Ja, hier wieder wird uns die Reihenfolge deutlich gemacht. Demut, Furcht des Herrn, Das ist die Grundlage. Die Auswirkungen davon sind dann Lohn im Leben. Also das Reichtum, Ehre und so weiter. Auch hier die Reihenfolge deutlich. Und die muss uns vor Augen geführt werden. Also auf der einen Seite sehen wir, der Gläubige kann sich an dem Reichtum freuen. Auf der anderen Seite soll er aber nicht auf den Reichtum schielen oder den versuchen zu erreichen oder nur darauf zu schauen, sondern der ist eigentlich sekundär. Der steht an zweiter Stelle. Der hat seine Bedeutung, aber eben nur an zweiter Stelle. Und wenn ich das verwechsle, dann geht mir das wesentlich auf, dass es eigentlich im Christsein ankommt. Oder in dem, wo ich Gott nachfolgen will. Gut, ehe wir dann abschließen, vielleicht noch Hinweis darauf, dass wir von Gott nicht einfordern können, was und wann er uns segnet. Manchmal kann es ja so den Eindruck erwecken, jetzt haben wir da so eine Folge, du folgst Gott nach, du bist reich. Ja, in einer gewissen Weise schon, es steht aber nicht darin immer, wann Gott dir das gibt und in welchem Maße er dir das gibt, also wie viel Geld meinetwegen oder wie viel Reichtum oder was Gott als Reichtum definiert. Das heißt, es ist hier kein Automatismus, sondern wir müssen auch als Christen noch mit der Souveränität Gottes rechnen, dass er uns das gibt, was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt nötig haben, was er als nötig ansieht. Typisches Beispiel ist davon Hiob. Nicht? Bei Hiob können wir sagen, der folgt Gott nach, trotzdem gibt es eine Phase in seinem Leben, wo er gar nicht den materiellen Segen erfährt. Wie hinterher kennen wir die Geschichte, warum das dazu kommt, aber erstmal sieht er das nicht ein. Der könnte jetzt auch sagen, Gott, ich habe dir doch nachgefolgt, warum bin ich jetzt mein Reichtum los? Also wir merken, es ist kein Automatismus. Es gibt auch andere Aspekte, die in seinem Leben noch eine Rolle spielen. Das ist nicht das Einzige, was unser Christsein ausmacht. Wir lesen dann auch in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen oder zum Besten dienen, je nachdem, welche Bibelübersetzung das ist. Hier wird gesagt, alle Dinge. Das Gute, das scheinbar Gute, der Reichtum und das, wo wir meinen, wenig zu haben. Das heißt, Gott kann auch die Dinge benutzen, die uns erst einmal gar nicht positiv erscheinen. Die können auch ein Segen Gottes sein. Wir müssen es einfach erkennen. Manchmal sehen wir es auch erst nach einer gewissen Zeit. Alle Dinge zum Guten. Auch hier sehen wir eingeschränkt. Ja, Reichtum, ja, Segen auf der Erde, aber Gott hat eine größere Übersicht, wie bei Hiob, hier, wie bei Römer für alle Christen, dass eben er uns die Dinge gibt, die uns in dem Moment am meisten voranbringen. Oder wir haben das dann auch in Philipper 4, Vers 11 bis 13. Nicht, dass ich das wegen des Mangels sage, denn ich habe gelernt, mich mit dem zu begnügen, in dem ich gerade lebe. Ich habe sowohl gelernt, erniedrigt zu sein, als auch Überfluss zu haben. Ich habe in jedes und alles eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mir Kraft gibt, in Christus. Philipper 4, Vers 11 bis 13. Hier merken wir auch, Segen von Gott, ja. Aber es gibt auch Situationen, nicht weil Gott sein Meinung geändert hätte, sondern in der Souveränität Gottes, weil es für mich für den Augenblick besser ist, wo ich scheinbar Mangel habe und Gott trotzdem nahe bin und mich daran freuen kann. Ähnlich ist das in 2. Korinther 6, Vers 10. Eben als Trauernde, die sich doch alle Zeit freuen, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Das scheint so paradox zu sein. Ich habe nichts und besitze alles. Ich bin arm und bin doch reich und kann anderen geben. Also hier soll gesagt werden, Gott ist es, der gibt. Und selbst wenn ich wenig habe, dann soll ich mit dem Wenigen das als Geschenk Gottes ansehen und damit anderen geben. Ja. Ja. Das ist das, was wir vorhin hatten in der Philosophie der Griechen. Das heißt eben, das ist ja das Ähnliche, was wir vorhin gehabt haben. Da war es nur diese Autarkia, ich bin für mich selbst abgeschottet. Hier heißt es, ich bin, weil ich in Gott alles habe. Deshalb kann ich darin ruhen und deshalb beeinträchtigen mich diese äußeren Dinge nicht so stark. Deshalb bin ich, vieles habe, bin ich Gott dankbar. Super Gott, dass Gott mir das geschenkt hat. Wenn ich wenig habe, dann weiß ich, Gott in seiner Souveränität weiß, warum ich im Augenblick wenig habe, warum diese Probleme da sind. Und Gott weiß auch, was das wieder ändern wird. Also ich vertraue Gott dabei. Ja. Eine gewisse Frage, die wir uns stellen könnten noch am Ende, ist, warum ist es denn so, dass manchmal die Gottlosen so gut geht? Dann sagen wir, Gottes Furcht bringt Segen, Gottes Aufstand gegen Gott bringt Fluch. Wieso kommt das? Wir haben einige Stellen, im Alten Testament insbesondere, die dieses Wohlergehen der Gottlosen uns vor Augen führen. Dazu gehören unter anderem Psalm 73, Abvers 1 bis 28, Psalm 73, Abvers 1 bis 28, das lesen wir jetzt nicht, Jeremia 12, Vers 1 bis 4, das werden wir gleich lesen, Jeremia 12, Vers 1 bis 4, Psalm 10, Verse 1 bis 15, Psalm 10, Verse 1 bis 15, oder auch Prediger 8, Verse 10 bis 14. Wir wollen jetzt erstmal diese Stelle lesen aus Jeremia. Jeremia 12, Vers 1 bis 4. Okay. Hier haben wir erstmal die, wir könnten sagen, eine Anklage oder die Frage zu.